Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute wieder mit am Start aus Berlin.
Der gruselige Fred. Und in Leipzig hockt da der
Basti. Hallo.
Hallo.
Fred, wie geht's dir?
Es geht ganz gut. Die Weihnachtsferien stehen vor der Tür, damit der sämtliche Stress, der damit zusammenhängt, noch eine Woche arbeiten, so als Lehrer, nur eine Woche Schule, yeah, aber die wird es in sich haben. Und Weihnachten ist die Filmschauzeit schlechthin. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich da so viele Filme schaue, aber das ist eigentlich die Zeit, wo ich am liebsten ganz viele Filme schauen möchte.
Das wird ja früh genug dunkel. Ich finde das auch immer sehr angenehm. Ich habe zwar jetzt sehr wenig Zeit gehabt, um jetzt viel Filme zu schauen, war dafür ein paar Mal im Kino und das, was ich im Kino gesehen habe, haben wir größtenteils ja auch schon besprochen. So. Und ja, aber ich freue mich dann auch auf ein paar ruhige Tage, wenn ich dann mal wirklich mal dazu komme, mal was zu schauen, mal abends. Mhm. Und ja, Weihnachtszeit, es gibt ja schöne viele Weihnachtsfilme. Und über einen dieser Weihnachtsfilme, in Anführungszeichen, wollen wir heute auch sprechen. Was sprechen wir heute nochmal, Fred?
Wir sprechen über Krampus.
Krampus aus dem Jahre 2015.
Genau. Ein hübscher kleiner Familienfilm mit dem gewissen Extra an Grusel.
Genau. Ob es so ein richtiger Familienfilm ist, das wird sich ja dann rausstellen im Laufe des Gesprächs, ob dem so ist. Aber vielleicht vorweg, um da auch ein bisschen reinzukommen. Normalerweise sprechen wir über die Filme, die wir jetzt gesehen haben. Aber jetzt vielleicht mal eine Frage so, was sind denn so deine Weihnachtsfilme, wo du sagst so, die mag ich sehr gerne an Weihnachten schauen oder auch anderweitig im Jahr. Was sind denn so deine Lieblingsweihnachtsfilme? Und magst du überhaupt Weihnachtsfilme? Ist das überhaupt was für dich?
Ich habe schon lange keine Weihnachtsfilme mehr gesehen vor Krampus. Zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern kann. So in Weihnachtsfilme, die ich früher gemocht habe. Oder ich habe also prinzipiell mit dem Thema Weihnachten gibt es ein paar schöne Filme. Einer, der ganz schön war, war Das Wunder von Manhattan zum Beispiel. Dann natürlich der Klassiker Kevin allein zu Hause, auch wenn ich den schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber auch der Grinch mit Jim Carrey, den habe ich zu seiner Zeit sehr genossen. Tatsächlich ansonsten so Filme, die direkt über Weihnachten gehen.
Na jetzt vielleicht nicht über Weihnachten, aber die vielleicht an Weihnachten genau. Spielen.
Und, ach so, ja, die zu Weihnachten, ja, stirb langsam natürlich. Und Little Weapon war übrigens auch ein Teil mit Weihnachten.
Ja.
So, das sind jetzt.
Der erste.
Genau, das sind Filme, die an Weihnachten spielen oder sich um Weihnachten drehen. Dann gab es noch, glaube ich, irgendwie ein Film, das ist Tödliche Weihnachten. Das war auch, glaube ich, noch ein richtig schöner Actionknaller mit Samuel Jackson.
Und Gina Davis, genau.
Das ist das, was mir ad hoc jetzt so einfällt an Filmen, die das so thematisch behandeln in irgendeiner Weise.
Ja, mir fallen da immer noch ja die Griswolds ein hier. Ja, Hilfe ist Weihnachten.
Stimmt.
Das wäre jetzt noch erwähnenswert. Und ich hätte noch was die ganze Zeit auf der Pfanne, was so ganz typisch Weihnachten eigentlich ist, so wo zumindest Weihnachten mit drinne vorkommt. Jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch und so viele Sachen. Sagt mir so, Mensch.
Es gibt einiges. Bad gesagt. Santa fällt mir gerade noch ein. Habe ich nur einmal gesehen. Ich glaube, der war nicht mal so wirklich gut.
Bad Santa, ah ja, stimmt, ja. Da gibt es auch noch so ein paar Slasher-Filme hier. Die Kollegen vom Devils and Demons Podcast, die hatten erst letztens über einen gesprochen. Und letztes Jahr hatten die auch gesprochen über Deadly Games.
Sagt mir was.
Das ist sozusagen die etwas härtere Variante von Kevin Allein zu Hause.
Okay. Habe ich davon gehört, gesehen habe ich es, glaube ich, nicht.
Was gibt es noch für schöne Weihnachtsfilme, die man mit erwähnen kann? Einer wäre natürlich Gremlins. Ist ja ganz klassisch an Weihnachten.
Ach, schön. Ich gucke natürlich, ich glaube, was so typisch ist, alles, was Märchen- oder Fantasyhaft ist, funktioniert zu Weihnachten einfach nochmal besonders gut. Wo ich eigentlich
tatsächlich liebe.
Oh ja, der hat auch zu Weihnachten gespielt.
Also ich muss dazu sagen, das ist so ein Guilty Pleasure. Ich schaue den tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Es ist, also ich weiß nicht, ob der Typ, der das Drehbuch geschrieben hat, und glaube, er hat sogar auch Regie geführt, ich muss mal nachschauen, ob der halt einfach nur komplett in so einem, ich habe so ein so 1 bis 2 Gläser Rotwein Level und höre mir die ganze Zeit einen 80er-Jahre-Soundtrack an oder einen 80er-Jahre-Mucke und schreibe dann halt einfach dieses Drehbuch und halte diesen Zustand über eine Woche oder anderthalb Wochen fest. Und dann lese ich mir dieses Drehbuch nicht nochmal durch, sondern schicke das gleich zur Produktionsfirma, das wird gegreenlight und dann wird das Ding gedreht. So kommt mir das so ein bisschen vor.
Ich habe hier noch, ich habe gerade meine Liste aufgetan von Filmen, weil da kommen jetzt Filme zum Vorschein, an die man gar nicht erstmal denkt. Brücke sehen und sterben war noch ein schöner Film.
Oh ja, und das stimmt.
Ich mag ja Will Ferrell sehr gern sehen.
Ja.
Und einer der furchtbaren Filme, die ich sehr gemocht habe von ihm, ist Buddy, der Weihnachtself.
Ach, der.
Ich glaube, das ist die korrekte Reaktion auf diesen Film von zumindest 90% der Menschheit. Ich, ich habe den bestimmt 3-mal gesehen. ja, Kasper.
Kasper?
Kasper verzauberte Weihnachten. Ein Film, den ich nicht gesehen habe, aber jo. Wir müssen ja nicht alle Weihnachtsfilme besprechen, die es jemals gegeben hat. Es gibt diesen einen Film mit James Stewart, Schwarz-Weiß aus den 30er Jahren, als so der Weihnachtsfilm mit galt.
Okay, bei mir ist es so ganz klassisch, wie heißt das hier, der kleine Lord hier.
Ja. Und zwar, aber ist der dir nicht unbekannt, ist irgendwas auch mit, da gibt es eine schöne Geschichte dazu, weil das ist irgendwie so der klassische Weihnachtsfilm geworden, zumindest wie gesagt in der USA. Und das, ich schaue kurz, ob ich es nebenbei schaffe, den rauszufinden. Ist das Leben nicht schön? Genau, It's a Wonderful Life von Frank Capra. Und da ist das deswegen geworden, weil der irgendwann im Fernsehen für lau gezeigt werden konnte und deswegen einfach ab einer gewissen Zeit im Fernsehen immer gezeigt wurde. Und da hat sich das sozusagen so entwickelt. Der Film hat, glaube ich, mit Weihnachten gar nicht so viel zu tun. Ist einfach nur so ein trauriger Film mit einem leichten Fantasy-Element. So ein kleines Rührstück. Und den habe ich mir auch irgendwann angetan und so gut fand ich ihn gar nicht. Obwohl ich jetzt mir gern ab und zu mal ein paar alte Filme antue und Frank Capra, ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird.
Ist ja auch eine, leider auch nicht sagen.
Eine Ikone der Regieführung des frühen Hollywoods.
Ich habe ihn nicht gesehen, also kann wirklich gar nichts dazu sagen. Aber wenn du sagst, es wäre mal eine Sichtung wert, dann?
Ja, aus kulturhistorischer Perspektive auf jeden Fall, weil es, wie gesagt, zumindest in den USA als einer, wenn nicht der Weihnachtsfilm zählt und sehr viele andere Filme auf diesen Film referieren und das öfter auch vorkommt in anderen Filmen. Auch so als Metapher für Weihnachten oder Weihnachtsfilme. Ist mir zumindest schon öfter untergekommen. Ja, kann man sich mal antun, um ein bisschen sich mit Klassikern zu beschäftigen. Und James Stewart, den kann man ja einfach immer zuschauen.
Wollte gerade sagen, der geht immer. Was mir gerade noch eingefallen ist, dieser fürchterliche Versprochen ist versprochen, dieser Schwarzenegger.
Ah, den habe ich gesehen, mit Sicherheit. Ich kann mich nicht erinnern. War auch so eine Komödie, ne? Oder ist das?
Ja, genau. Genau.
Jo, ich denke, das reicht an.
Das Beste am ganzen Film war aber so, put that cookie down!
Ja. Der gute Herr Schwarzenegger. Da hätte ich jetzt, wenn du nichts dagegen hast, gleich eine gute Brücke zum dem Film, über den wir heute reden wollen.
Na dann, hau raus.
Über deutschsprachige Menschen in englischsprachigen Filmen.
Und in dem Fall sogar noch aus Österreich stammt.
Und sogar österreichisch, genau. Denn Krampus ist eine vor allem im südeuropäischen Raum beheimatete Mythengestalt. Um dem es in diesem
so Film Alpenregion, geht. Ne?
Genau, in der Alpenregion, aber auch, ich habe mal geschaut, auch bis nach Kroatien runter, also Norditalien, also grob gesagt Alpen und etwas nördlich und etwas südlich der Alpen ringsrum. Jetzt Richtung Frankreich dann nicht mehr, aber eben auch bis nach Ungarn rein ist das wohl eine Figur, die sich da durchzieht. Da geht es um so eine Art Helfer oder Schattenseite, Spiegelbild, böses Spiegelbild vom Nikolaus.
Mhm.
Und zum Beispiel in der Alpenregion in Bayern gibt es gibt sogar noch den Brauch des Krampuslauf, wo der Krampus am Nikolausvorabend oder am Nikolaustag rumläuft und böse Kinder bestraft, während der Nikolaus die lieben Kinder belohnt. Mhm. Und da verkleiden sich erwachsene Menschen als Krampusse, also in so einer komischen Kostüm, sehr teufelsähnlich mit großen Hörnern und erschrecken Kinder. Und da gibt es auch hin und wieder mal Gewaltvorfälle, weil die ein bisschen zu derb werden oder weil sich die Erschrockenen einfach mal wehren. Ja.
Ja, es gibt viele lustige Bräuche.
Ja, ist auch, genau, es ist schon ein älterer Brauch, der zwischendurch auch mal verboten war. Aber darauf bezieht sich der Film. Und die Hauptakteure, eigentlich die einzigen Akteure in diesem Film Krampus, sind Angehörige einer Familie. Und in dieser Familie gibt es eine Großmutter, die aus Österreich kommt. Und in diesem Film die meiste Zeit Deutsch spricht.
Das stimmt. Und wer irgendwann mal die deutsche Synchronisation mal gehört hat, der wird sich dann doch ganz schön arg wundern, was ist denn das? Ein sehr merkwürdigen Dialekt, den sie da spricht. Also,
Nicht österreichisch?
Das klingt fast so ein bisschen wie, als würde sie versuchen, wie heißt was zwischen... Das ist eigentlich Norditalien in den Alpen. Wie hießen die dort oben?
Südtiroler. Also, genau, Südtirol.
Genau, Südtiroler. Als würde die versuchen, so eine Mischung aus Südtiroler
Dialekt
und Dialekt und dann so einen steirischen Dialekt irgendwie zu reden. Das ist sehr merkwürdig, das klingt ganz komisch. Und im Englischen, also im Original, ist es ja, spricht sie ja wirklich eigentlich nur Deutsch, bis, glaube ich, auf zwei Sätze, die in Englisch kommen, ja.
Genau. Ja, und insofern ist das Ganze ein Familienfilm, weil es hauptsächlich sich um eine Familie dreht, der Film.
Meinst du es bei der Eingliederung oder ist das ein Film für die Familie?
Genau, das ist er eher nicht.
würde sagen, es ist so klassisch Home Invasion ist es ja eigentlich
genau.
So.
Ja, es geht um Eindringlinge in den Familienkreis. Wir haben aber... Der Film handelt die ganze Zeit von einer Familie und ist auch vom Setting her ganz am Anfang, die erste Zeit, bevor es ein bisschen gruseliger wird, in einer Atmosphäre gehalten, die auch ganz gut als Familienfilm durchgehen wird, als Kinderfilm, die an die guten 80er erinnert und erinnern soll. Und wo man in dem gleichen Wohlfühlduktus ist für uns Kinder der 80er, wie bei einem E.T. zum Beispiel. Oder auch im Summer of 84, in den Phasen, wo es eben nicht gruselig ist, sondern man sich einfach so in den Familiengegebenheiten da niederlässt und wir beobachten da die Familie mit ihren Zwistigkeiten. Und ich bin jetzt schon mittendrin im Geschehen. Ich würde vorschlagen, wir machen mal einen kurzen Abriss, um was in dem Film geht. Also wie der Film so voranschreitet.
Genau. Es geht ja hier um den kleinen Max zusammen mit seiner Familie da, die in einem schönen Haus da wohnen, in Ohio oder irgend sowas muss das sein. Und es ist Weihnachten und die Familie steht dann vor der Tür. Das heißt, da kommt dann die Schwester dann von der Mutter kommt noch mit an, inklusive dann noch einer Tante und damit sind automatisch schon die Probleme vorprogrammiert. Und der kleine Max hat einen Zettel für den Weihnachtsmann geschrieben wo er sich so ein paar Sachen wünscht. Und seine böse Cousine ist das ja in dem Fall. Die liest ihn am Tisch laut vor, er wird wütend, geht aufs Zimmer und dann sagt er sich, so, jetzt zerreiß ich doch mal diesen Zettel und ist alles doof und Weihnachten ist scheiße.
Genau.
Und bringt dann irgendwann Krampus auf den Plan. Allerdings, bis Krampus auftaucht, schickt er erstmal noch so ein paar Helfer von ihm, die dann die Familie Stück für Stück dann terrorisieren, bis wir dann im letzten Teil dann des Films dann die Gegenüberstellung haben. Die Oma klärt dann auch mal auf, dass sie auch schon mal eine Begegnung mit diesem Krampus mal hatte in ihrer Jugend. Und, ja, und dann gibt's dann eben halt ein Ende, wo Krampus auf den kleinen Max trifft und ja.
Ja, das ist der grobe Abriss, perfekt. Das Ganze spielt logischerweise um Weihnachten ringsrum und es ist zeitgenössisch, also ist 2015 könnte das Ganze passiert sein. Wir haben eine Rückblende zwischendrin, wo die Großmutter von ihrer Kindheit erzählt und der sieht fast aus wie ein Stop-Motion-Trickfilm-Verfahren mit Papierenschnitten drin, also wie eine gebaute Puppenwelt oder es ist CGI. Mein Wissen hört da auf, das zu unterscheiden, ob da jemand ganz gut am Computer gebastelt hat oder ob die tatsächlich gebastelt haben und das gefilmt haben.
Kann ja auch beides machen.
Oder ich Kombination.
Ich denke schon, also das Ganze ist ja wirklich bei Vita Digital dort draußen auch gedreht worden. Also der Film ist in Neuseeland komplett gedreht worden. Und hat einen internationalen Cast, ja. Also wenn man sieht halt die Toni Collette zum Beispiel, die ich übrigens sehr, sehr, sehr gerne sehe, jetzt zum Schluss auch hier bei Hereditary. Outstanding sehe ich sehr gerne. Und die ist ja Australierin, wenn ich das richtig auf der Pfanne habe. Dann hast du amerikanische Schauspieler bis hin eben halt zu der Oma, die ja eine Österreicherin ist.
Als Schauspielerin und auch in der Rolle. Genau, aber Veta macht ja auch, die haben ja auch Props gemacht, ne? Die haben ja nicht nur digital gebastelt.
Nee, die machen auch, also ich hatte jetzt noch das Making-of gesehen dazu, das ist auf der Blu-ray noch mit drauf gewesen.
Achso, du hast ja die Blu-ray.
Und die meisten Sachen, also viele Sachen, die sind tatsächlich per Animationspuppen, per klassische Practical Effects sind die entstanden. Und der Regisseur, der Michael Dougherty, der ist ja ein großer Fan ja von diesen 80er-Jahre-Horrorfilmen und der wollte das halt auch anlehnen, das sollte auch in Richtung Gremlins, sollte das Ganze schon gehen und der wollte auch diesen Look haben und den kriegst du natürlich am besten, wenn du es nicht alles digital machst.
Genau, aber ich habe jetzt da sind wir jetzt auch bei diesen ganzen bösen Biestern, die da rumrennen, die ganzen Helferleins und der Krampus und die bösen Elfen. Da sieht man, dass das alles schön per Hand gemacht ist und dass das echte Ausstattung ist. Bei dieser Animationsszene, die sticht halt raus, die fand ich auch sehr schön. Erinnerte ein bisschen auch an Nightmare Before Christmas, so schön düster, überzeichnet, comichaft, aber trotzdem so plastisch wirkend, dass ich mir vorstellen könnte, dass es Puppenhäuser sind und nicht komplett am Computer entstanden. Oh, ja, Film ist abgerissen, Geschichte ist erzählt.
Genau, und ich glaube auch, also wir hatten es schon im Vorgespräch schon besprochen, das ist so ein ganz klassischer Unterhaltungsfilm, der mit verschiedenen Genren spielt und da habe ich glaube ich so, ich habe mit dem Film zwei Probleme. Und die würde ich heute auch gerne thematisieren, weil ansonsten kann ich jetzt schon vorweggeben, ich habe den Film jetzt wirklich zum vierten Mal gesehen, zum vierten Mal. Also einmal habe ich ihn so einfach gesehen und fand den so stimmungsvoll, dass ich das gleich meiner Freundin gesagt habe und habe ihr mit denen nochmal angeschaut, das war letztes Jahr. Dann habe ich den Stanley überzeugt, dann habe ich mit ihm den natürlich auch nochmal gesehen, das war also dann das dritte Mal und jetzt in Vorbereitung zu dem Podcast dann jetzt noch dann das vierte Mal. Ich glaube, das reicht dann jetzt auch für die nächsten Jahre. Da kam dann doch so die ein oder andere Ermüdungserscheinung. Aber beim ersten Mal sehen war ich positiv angetan, weil mir einfach die Machart von dem Film ja auch sehr gut gefallen hat. Genau. Und wie ging es dir bei der Erstsichtung? Wie war denn so dein Eindruck?
Ich habe den nur gestern zum ersten Mal geschaut. Ist Der Film macht absolut Freude, da trifft mein Geschmack, allein aufgrund des 80er-Flairs. Ich finde ihn jetzt an keiner Stelle extrem langweilig oder unstimmig. Es ist aber auch kein geniales Meisterwerk, das herausragt, das irgendwas macht, was kein Film bisher je zuvor gemacht hat. Jeder, der so ein bisschen auf 80er-Jahre-Horror steht, kommt mit diesem Film gut zurecht. Und kann ihn zumindest sich mal einfach an einem verkaterten Sonntagabend antun und wird seine Freude haben.
Stimmt, aber abends schauen oder wenn es draußen wirklich ein bisschen kälter ist, dann macht das auf jeden Fall schon Sinn. Der ist wirklich sehr schön stimmungsvoll. Also gerade nur die reine Anwesenheit von Schnee oder Schneemännern, egal ob sie jetzt düster sind oder nicht. Und dieser Blizzard, der da eben halt kommt, der sorgt ja dann schon für eine so eine typische winterweihnachtliche Stimmung.
Genau, es spielt das, ja auch zu Weihnachten schon. Und wenn man auch gerne sich Weihnachtsstimmung bringen möchte, ohne zu viel Weihnachtskitsch und lieber so ein bisschen den Horror-Einschlag mag, haben möchte, dann ist das genau richtig, um sich auf die Zeit zu freuen.
Ja. Ich würde gleich mal den Anfang machen.
Ja, bitte.
Mit dem ersten Ding, was mir aufgefallen ist. Es ist jetzt nicht wirklich was mich wirklich richtig stört, aber zumindest vielleicht können wir noch was rausziehen, und zwar, dass das so ein Genre-Mix ist und der Film sich nicht einigen kann, also selber darauf einigen kann, wie er eigentlich tonal ist, also wie sein Pacing ist manchmal sehr abgehackt und schwierig. Du hast das Problem, dass du am Anfang fängt das sehr satirisch an. Satirisch auf Weihnachtseinkauf, auf Konsumgesellschaft. Du hast die Tante, die dann eben halt noch ein paar Kommentare noch mitbringt. Da hast du diesen Einschub und irgendwann ab Punkt X, sprich also, wenn der Krampus dann auftaucht, das erste Mal mehr oder weniger, und die Helfer langsam kommen, dann verändert sich ja der Film. Dann wird dann sozusagen da sozusagen Horrorfilm raus. Dann merkst du auch, an dem Set wird das Licht geändert. Es ist taghell und auf einmal ist es dunkel und der Krampus kommt und dann bist du mitten in einem Horrorfilm drin. Und dann bleibt der Film erstmal so ganz kurz und dann versucht er nur in so ein paar ganz kleinen Momenten den Humor wieder zurückzubringen. Und das gelingt dann halt nicht mehr. Der kommt dann nicht mehr da wieder zurück. Und gerade der Anfang, wo die dann auch mit da sitzen in der ganzen Familie am Tisch, und das sind so viele schöne beobachtete Momente mit dabei, die halt auch einfach Spaß gemacht haben. Also gerade wenn es dann halt ums Essen geht und dem einen ist dann das Essen zu trocken und die Gespräche, die sich dann eben halt drum stricken, die Frau, die dann irgendwann wieder reingeht in die Küche und sagt, okay, durchatmen, du machst jetzt hier die Creme Brûlée und kommst raus, und dann ist schon wieder irgendwas passiert, und da waren wirklich viele schöne kleine Highlights noch mit drin. Und da muss ich auch dazu sagen, da passt auch der Cast auch wunderbar. Also
ja,
sehr. Ich habe denen das allen so abgenommen, das hat mir gefallen. Wie ging es dir?
Absolut, ist schön überzeichnet, diese ganzen Familienspitzfindigkeiten, der Mann der Schwester, der kleiner waffennah ist und alle überfährt mit seinem rüpelhaften Verhalten, dann der Vater, der von Adam Scott gespielt wird, bei dem ich immer irgendwie an Tom Cruise zuerst denken muss, vom Aussehen her. Tom Cruise, der 3 Wochen lang nichts gegessen hat. so vom Blick her, so von Augen her, macht er irgendwie so einen Eindruck, der total aber verschüchtert wirkt und irgendwie keinen richtigen Bock auf Weihnachten hat, aber auch nicht die Eier in der Hose hat, das Vorlesen des Briefes zum Beispiel da am Weihnachtstisch zu verhindern oder abzubrechen, wo sein Sohn bloßgestellt wird. Also der als absolutes Weichei charakterisiert wird. Alles schön überspitzt, macht einfach Spaß zuzuschauen in der so typischen, eigentlich heimlichen Weihnachtsatmosphäre, wo alle aber keine Lust auf Weihnachten haben und gestresst sind. Und nur der kleine Max, der Einzige ist, der noch irgendwie Lust auf Weihnachten hat. Na, und die Großmutter halt. Und dem diese restliche Lust da noch genommen wird. Das wird alles nicht subtil gemacht. Das ist schon eher Holzhammer-Inszenierung, dass es darauf hinausläuft. Aber es macht wirklich echt Spaß, da diese Charaktere, den Charakteren zuzusehen, die auch wirklich echt an so einen 80er-Jahre-Cast erinnern, auch von dem, was die so anhaben, wie die sich bewegen, wie es inszeniert ist, die Leute an sich, die Kids, die da eine Hauptrolle spielen, es sind ja relativ viele Kinder in dem Cast dabei, es gibt den Max und seine Schwester und dann kommen ja die Tante mit ihrer Familie nochmal mit 3 Kindern dazu.
Genau.
Und das etwas beleibtere Kind, das so als Dumpfbacke inszeniert wird, das erinnert gleich an mehrere Leute, die man so in 80er Jahre Filme und Serien stecken würde. Und auch die 2 frechen Kinder erinnerten sofort was zu wohlfühlen, überspitzt. Es macht einfach Freude, den zuzuschauen und drauf zu warten, was passiert. Wo das hinausläuft.
Und ich habe da gestern beim Schauen auch ein bisschen immer so drauf geachtet, also gerade wenn der Ton sich dann verändert und du hast jetzt zum Beispiel jetzt die Szene, wo das Mädchen, die Tochter, die, wie heißt sie, die
Betty
oder
Beth,
ja, die geht ja raus und will doch zu ihrem Freund.
Ja.
Na? Und dann fängt doch der Sturm richtig nochmal an und dann wird es ja dunkel und dann kommt der Krampus und sie versteckt sich doch dann unter Auto, diese Szene.
Ja.
Und da hat sich sozusagen der Ton komplett verändert und dann ist es richtig gruselig und spannend. Das war wirklich sehr bedrohlich, ja, die Szene.
Genau.
Allerdings, wenn man auf die Tonspur achtet, die Musik, die hat das so ganz, 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 ganz leicht umspielt, immer noch so, das war immer so, take it with a pinch of salt. Also nimm es nicht ganz so ernst und versuch da eher nicht die Stimmung anzuheizen, sondern eher Spannung rauszunehmen. Und das ist mir dabei wieder richtig bewusst geworden. Also ich hatte so eher das Gefühl, die hatten da Probleme tatsächlich so, die richtige Form zu finden, dass das so wie aus einem Guss kommt. Du hast da trotzdem immer noch deine Parts, die halt gruselig sind und weil sie auch wahrscheinlich ein bisschen zu derbe inszeniert sind. Und ganz ehrlich, die Szene funktioniert sehr gut, die ist wirklich schön gemacht. Da merke ich dann halt schon, da wurde sozusagen ein bisschen entschärft.
Na, irgendwie, was ich gelesen habe, ist, dass es auch schwierig war, den Film umzusetzen. Und dass das nur geklappt hat, weil das Studio dazu beredet wurde, dass mit einem 13 Jahre Rating durchzukriegen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass man da versucht hat, das zu entschärfen. Und der Komponist selber, der irgendwie auch bei diesem Trick or Treat vom gleichen Regisseur auch schon Musik gemacht hat, den ich allerdings nicht kenne, den Film, der hat gesagt, er hat das versucht auch relativ leicht und mit eben aus einer Mischung aus Weihnachtsmusik und ethnischen Anklingen umzusetzen. Mhm. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass das beabsichtigt ist, aber die Wirkung in die Hose geht. Also das, die sich was dabei gedacht haben, aber es funktioniert vielleicht nicht ganz so. Was mir allerdings gefallen hat, das war aber nicht, ich glaube nicht, das war in der Szene, mir hat echt gefallen, dass Melodien wie Stille Nacht vom Orchester kamen,
ja,
während,
ja.
Während eigentlich heftige Horrors Szenen laufen. Und ja, irgendwie entschärft es das ein bisschen, aber das macht es irgendwie schön. Das macht dann Freude, dazu zu schauen.
Ja, das stimmt. Und es waren auch wirklich sehr viele schöne Ideen mit drin. Also gerade diese kleinen Lebkuchenmänner da, die in der Küste dann eben halt für Ballett sorgen. Das hat wirklich Spaß gemacht. Da habe ich gerne hingeschaut. Ich habe dann zwar nebenbei dann viel gelesen, weil ich den Film halt schon so oft gesehen hatte. Ich wollte eigentlich eher nur reinkommen und auf Musik und Effekte und sowas achten. Mhm. Aber das ist wirklich eine schöne Szene, genau. Die macht Spaß. Und wie fandest du denn eigentlich so diese ganzen kleinen Monster, diese ganzen kleinen Ideen und Einfälle, die sie hatten? War das ein bisschen too much für dich oder war das genau richtig ausgewogen?
Mich hat der Film am Schluss ein bisschen verloren, als es dann immer heftiger wurde.
Ich weiß ganz genau wann.
Und da war es wahrscheinlich dann too much, obwohl ich an sich alles mochte, aber es war insgesamt, der ganze Film besteht eigentlich nur aus Versatzstücken, die man irgendwo schon 1000-mal gesehen hat. Es macht Spaß, dem zuzuschauen, aber es ist eben so ein Motto, kenne ich schon, fühle ich mich jetzt wohl. Und solange eben die Exposition läuft, man lernt die Leute kennen, man hat die Spitzfindigkeiten und es rutscht in Horror rein, ist man gespannt und dann kommen so die Szenen, wo es dann eben zur Sache geht. Und da kommt dann so ein Overload, wo man einfach denkt, ja, jetzt müssen die halt irgendwie die Action austragen und irgendwie wurde es dann ein bisschen diffus, obwohl viele schöne Einfälle drin waren.
Weil ich sagte so, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, welchen
Moment meinst du,
das ist mein Hauptkritikpunkt im gesamten Film und zwar im letzten Drittel, wenn sozusagen das Finale anbricht, wenn sozusagen aus dem Home Invasion Movie dann sozusagen, also wenn die entführt werden, wenn die Fenster aufgebrochen werden und diese ganzen Dämonen reinkommen.
Genau, und da danach.
Oder die ganzen Helfer. Ab dann wird dieser Film hysterisch, ein Schnittmassaker, ständig blitzende Lichter, es ist immer irgendeine Lichtquelle, die gegen die Kamera leuchtet, ständig, also es blitzt halt die ganze Zeit und das bringt mich so raus und das hat mich dann auch so geärgert, weil bis dahin war der Film schön stimmig, es hat für mich wunderbar gepasst, aber irgendwie mussten sie es ja irgendwie auch auflösen, also sie konnten ja nicht die ganze Zeit Dubai Home Invasion bleiben, also hätte man schon machen können und vielleicht anders lösen können und das alles drin abspielen, aber nein, dann wurde es nach draußen verlagert. Und diese Helfer, die da kommen, also eigentlich wahrscheinlich nur Menschen mit irgendwelchen Masken, das hat man ja gesehen, das hat mir dann überhaupt nicht so gefallen, weil das hat dem so einen ganz anderen Charakter gegeben. Eben hattest du noch Lebkuchenmänner oder irgendwelche komischen Spieluhren, die Kinder fressen oder irgendwelche fliegenden Puppen oder dieser komische Teddybär da.
Genau, das war alles noch gut und dann wurden es zu viele Monster. Zuerst denkt man, das ist jetzt Krampus. Nee, da waren es auf einmal 10 und dann waren es auf einmal irgendwie wohl Elfen. Dann ging es dann durcheinander, verlagert sich nach draußen. Da war es mal kurz interessant, als dann der Max entscheidet, dem Krampus hinterherzulaufen und seine Familie zu retten, sich selbst zu opfern quasi. Und dieses Lager kommt, sage ich mal, von den ganzen Biestergetümmel. Das fand ich nochmal ganz kurz witzig. Also so diese Idee fand ich kurz witzig, aber dann wurde es nicht gut aufgegriffen, fand ich. Das hatte mich an ein ganz anderes Genre erinnert. Ich weiß, kann gar nicht greifen, was, aber da war mir in diesem ethnischen Teil so ein bisschen, hat mich an irgendein Urvolk erinnert, was zusammen trommelt und singt und eher so, ich glaube Indiana Jones ist der Fall, ich meine aber irgend so einen Dschungelfilm oder irgendwas, wo jemand zu solchen, irgendein Film, wo auch so die Urvölker, Naturvölker in einem gruseligen Setting waren, da fühlte ich mich irgendwie erinnert, kurz dran und dann wurde es aber wieder, veränderte es sich wieder, als er dann direkt auf Krampus trifft. Ja, wie du schon auch gesagt hast, da wurde es diffus, ab sobald die Leute da in die Wohnung einbrechen, die Elfen, Biester, Zeugs, Krams und ganz schnelle Schnitte und da passiert das und Action da und Leute werden in Schnee gezogen und man kann dem kaum noch folgen. Da überhastet er sich, der Film.
Ja, und da hat er, ich sage immer vorsichtig, so ein Spielberg-Move gemacht, der mir überhaupt nicht gefällt und zwar gesehen bei Kampf der Welten. Spielberg hat so ein Faible für hysterische, schreiende Kinder. Ich weiß nicht warum, aber mich macht das total wahnsinnig und ich finde das ganz furchtbar und ganz schlimm, wenn Kinder hysterisch kreischen und schreien und er dann auch damit sozusagen die Action dann auch inszeniert, also gerade bei Kampf der Welten, auch viel mit Gegenlicht, viele schnelle Schnitte und das ist hier genau das gleiche gewesen, das hat mich einfach nur rausgebracht und genervt und hat die schöne Stimmung, die der Film vorher aufgebaut hat, komplett zerstört. Wo sozusagen Ruhe und Struktur drin war, geht es jetzt ins Chaotische. Wenn es ein stilistisches Mittel ist, ist es schön, wenn die Intention da war. Und es macht auch alles kaputt, aber das ist eben halt schade. Es sollte es eben halt nicht. Also zumindest in meiner Welt. Deswegen, also mich hat es da auch rausgebracht, auch jedes Mal. Und ja.
Sind wir uns einig an dieser Stelle? Dem ist nichts hinzuzufügen. Genau.
Wie fandest du denn das Ende?
Das Ende ist nochmal spannend. Ich habe dann auch nachgelesen und wollte dich fragen zur Deutung. Also ich nehme ja an, dass niemand sich gespoilert fühlt und davon ausgeht, dass wir so und so über alles reden. Am Ende.
Aber vielleicht nochmal ganz kurz den Hinweis wenigstens setzen, dass wenn ihr den Film noch sehen wollt und nicht gespoilert werden wollt, dann vielleicht jetzt hier kurz Pause machen, Film mal gucken und wieder zurückkommen.
Wir müssen das mal direkt am Anfang schreiben. Ich finde das schwierig, nicht zu spoilern, wenn man über einen Film redet. da wir ja nicht nur bewerten wollen. Ja, der Max, das Kind, dessen ganze Familie jetzt entführt wurde, sagt, hier, nimm doch mich und lass dafür alle anderen frei und wird in ein Loch geworfen. Und da weiß man erstmal nicht, was jetzt. Wird er jetzt auch vernichtet sozusagen oder wurde diese Opferung angenommen? Dann wacht er in seinem Bett auf, zu Hause, alles ist in Ordnung, alle sitzen zu Weihnachten, warten nur noch auf ihn, packen Geschenke aus und dann bekommt er als Geschenk von der Oma, denke ich mal, aber sicher ist es nicht, diese Glocke, die auch die Oma schon vom Krampus bekommen hat, die eben daran erinnern soll, dass man die Hoffnung nicht verlieren soll. Sonst kommt eben der Krampus, wenn man nicht mehr an Weihnachten glaubt. Und auf einmal gucken alle ganz deppert und verstört. Die Kamera zoomt raus und aus dem Haus raus, es schneit. Auf einmal sieht man, es ist eine Schneekugel. Der Krampus hat die Hand auf dieser Schneekugel, es zoomt noch weiter raus und man sieht Krampus' lauschige Höhle mit ganz vielen Schneekugeln. Ja, was sagt uns das jetzt?
Ja, was ist deine Interpretation des Ganzen?
Mein erster Gedanke war, jetzt muss ich ja den ganzen Scheiß nochmal gucken, um wirklich zu wissen, was gemeint ist, denn in dem Moment, also ich hatte beide Theorien, die ich dann auch als Fantheorien so gefunden habe, im Kopf, dass entweder einfach alles gut ist und es ist so ein bisschen dieses viele Weltenende à la Men in Black am Schluss, wo die Aliens mit den ganz vielen Universen spielen und das, also es geht einfach allen gut und Krampus passt auf alle auf.
Mhm.
Oder sie sind jetzt einfach gefangen in dieser Welt und eigentlich wissen alle, also das ist ja, erst tun sie, als wenn alles gut wäre, dann kriegt er das Geschenk und alle schauen, als wüssten sie, dass irgendwas Komisches passiert. Dann sind sie in dieser Schneekugel vielleicht eingesperrt.
Mhm.
Eine andere Theorie war, dass sie da auf ewig Weihnachten wiederholen müssen zur Strafe.
Ja, es ist tatsächlich auch das, was ich denke, weil es ist konserviert in dieser Weihnachtswelt, in dieser Schneewelt. Und die Kamera fährt da raus und du siehst ja auch die ganzen anderen Häuser, die auch alle im Schnee sind. Und weil er dann halt sagte so, nimm doch anstelle mich eben halt so. Also er will seine Familie wieder haben, dann sagt er dann irgendwann ganz zum Schluss dann halt so mit Tränen im Gesicht so, Mensch, dann nimm doch halt mich. Dann sagt er so, dein Wunsch ist mir mal ein Befehl, gerne, kann man gerne machen.
Genau, das wird.
Ja, hast du deine Familie und jetzt kannst du jeden Tag Weihnachten feiern, bis in die Unendlichkeit halt rein. Ich bin jetzt einmal da und ich hole euch jetzt alle, aber ihr könnt gerne Weihnachten feiern. Und konserviert die dann sozusagen dann halt genau in diesem, wie so ein Freeze-Frame, nur von dieser Zeit, von diesem Stück halt da drin.
Genau. Das würde irgendwie am besten passen, finde ich auch.
Das passt ja auch zum Anfang, finde ich ja. Dass du sozusagen, am Anfang hast du doch diese übertriebene Satire auf das Konsumverhalten und Weihnachtszeit und es soll eine schöne, besinnliche Zeit sein. Jetzt findet die Familie sozusagen über die widrigsten Situationen dann irgendwie dann doch zueinander und dann sitzen die dann halt da und dann sind sie dazu verdammt, das ein bisschen Allewigkeit durchzuexerzieren. Das finde ich, macht so für mich Sinn. Das ist ein sehr zynischer zynisches Statement dann halt dazu.
Ja. Ich hätte auch gedacht, dass es passt. Vom Regisseur gab es wohl da keine Rückmeldung dazu. Es gibt aber, und jetzt ist mein Englisch überfordert, was Tie-In-Comic-Book heißt. Tie-In wie eingebunden. Ich weiß nicht, ob das dann ein Buch ist, was nachgefolgt ist. Shadow of St. Nicholas, was das die Happy End-Version bestätigen würde.
Okay. Ich gehe immer nur vom Originalwerk aus.
Ja, ich gebe jetzt bloß Trivia-Fakten wieder. Wir sind uns einig, dass das, was von innerhalb des Films kommt, wäre das satirisch bitterböse Ende.
Ja.
Das Z-Ending, Bad-Ending wäre das, was näher liegen würde.
Genau, es gibt zwar noch eine alternative Fassung, die ist auf der Blu-ray enthalten, da passiert eigentlich ziemlich genau das Gleiche, nur dass die Kamera rauszoomt und in dieser Winterwelt bleibt und da gibt es halt kein Sammellager sozusagen für Gläser oder so.
Ja, okay.
Und die Familie reagiert nicht auf die Krampusglocke, sondern nur die Oma reagiert drauf, genau.
Ah, okay.
Genau, aber das macht am wenigsten Sinn. Das ist ja wirklich so ein, jo, war da, hier hast du deine Familie, alles ist schick und schön, aber das, da fand ich das tatsächlich insgesamt auch ein bisschen stimmiger.
Das wäre das familientaugliche Ende gewesen, ja. Aber es,
genau.
Ja.
Also bis auf diese 10 Minuten vor dieser Schlusssequenz passt das wirklich in den restlichen Film rein.
Ich finde, wir haben diesen Film gut abgehandelt und gut drüber gesprochen. So viel mehr gibt's nicht. Schaut euch ihn einfach an. Es ist ein schöner kleiner Weihnachtsfilm, wenn ihr ein bisschen Horror und 80er-Jahre-Flair mögt. Es ist kein Verlust der Zeit, diesen Film sich anzuschauen.
Genau. Weil wir es auch schon angesprochen hatten, der Regisseur, der Michael Dougherty, der hatte ja vorher Trick or Treat gemacht. Wenn ihr den seht, schaut ihn euch an. Das ist ein schöner Halloween-Episoden-Horrorfilm. Genauso wie dieser Film ein schöner Zeitvertreib. Also es ist kein Must-See, aber wenn ihr auf sowas steht, so dieses, ich sag jetzt Gremlin-Style, dann seid ihr da genau richtig. Oder wie damals hier Stephen Kings Katzenauge oder irgendwas, so eine episodische Geschichte. Bloß ein kleines bisschen düsterer, schön stilisiert. Und der Typ, da war ich jetzt auch total erschrocken. Hast du da mal ein bisschen gelesen, was der Michael Dougherty gemacht hat noch alles?
Ja, aber ich habe es wieder vergessen. Das war jetzt nicht so hängen.
Der hat ja hier mit Ryan Singer. Mit Ryan Singer hat er doch immer zusammengearbeitet und hatte immer die Drehbücher für X-Men mitgeschrieben. Und der hat diesen letzten Godzilla-Film, der gemacht worden ist, King of the Monsters, den hat er Regie geführt.
Das habe ich auch gesehen, ich habe den Film nicht gesehen und das ist ja der mit auch dem Mädel aus Stranger Things. Der war eigentlich auf meiner Liste, wurde dann aber relativ schlecht bewertet, sodass der nach hinten gerückt ist.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, eben halt, weil er so schlecht bewertet worden ist und das eine CGI-Monsterschlacht war, wo Story relativ wenig Sinn macht, dachte ich mir so, das ist doch mal ein schöner Film für ein paar Bier und Monsterschlacht mal kicken. Ich werde es mir vormerken. Also ich hatte jetzt wieder auf dem Schirm, weil ich mag die Art und Weise, wie er inszeniert. Ich habe jetzt sowohl Trick or Treat und den Campus gesehen und naja, sagen wir mal so, ein Händchen für Stimmung und Atmosphäre hat er ja. Und das ist schon ein Grund mehr zu sagen, mir das mit anzuschauen. Außerdem spielt Charles Dance mit.
Yep. Der für die meisten jetzt aus Game of Thrones, glaube ich, bekannt. Das ist die, wo er am prominentesten eingesetzt wurde.
Oder Last Action Hero oder Alien 3 oder.
Ja, das ist für die Freaks, die älter als 20 sind, so wie wir.
Was ist denn eigentlich unsere Zielgruppe für diesen Podcast?
Das wüsste ich auch mal gern. Aktuell ist Charles Dance vor allem in seiner sehr prominenten Umsetzung in Game of Thrones des Chefs der Bösen eigentlich, der Widersacher der Family Stark zu sehen gewesen.
Und hat jetzt auch bei The Crown noch mitgespielt. Also da gab's
The Crown habe ich ja nicht gesehen, ja.
Ah, hast du jetzt gesehen?
Nee, habe ich nicht. Cool. Nein, habe ich nicht.
Ach so, hast du noch nicht gesehen.
Du hast empfohlen, es steht auf der Liste, habe ich immer nicht gesehen, sonst hätte ich das natürlich auch gewusst. Wenn der gute Godzilla 2 natürlich irgendwann mal in der Flatrate drin ist, werde ich den bestimmt auch schauen.
So werde ich auch tun, genau.
Ich bin auch ein großer Fan von zum Beispiel Pacific Rim, das bist du ja nicht, weil ich genau solche Monsterschlachten mir auch gerne ab und zu antue.
Ich habe vielleicht eigentlich auch den Fehler gemacht, also dann muss ich wirklich sagen, also vielleicht sollte ich das nochmal, das wäre ein Film gewesen, hätte ich unbedingt im Kino sehen sollen, aber nein, ich habe mir ihn aus Ermangelung eines Fernsehers damals auf dem Laptop angeschaut. Na. Vielleicht war das ja auch das Problem.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Das ist natürlich ein Film, auch der einfach gigantisch ist. mit wahnsinnig viel Logiklücken, aber der lebt von seinem Gigantismus und den muss man in der bestmöglichen Kinoatmosphäre gucken, die einem verfügbar ist.
Fred,
das war's.
War ja ein schönes kleines Gespräch über einen schönen kleinen Film.
So sieht's aus. Weihnachten kann kommen.
Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, an alle liebe Zuhörer, frohe Weihnachten.
Genau.
Genießt die schönen Tage mit eurer Familie und mit euren Familien. Und wir hören uns dann zum Jahreswechsel mit einer besonderen Folge.
So sieht's aus. Wir sind schon fully prepared. Dann lasst es euch gut gehen, lasst krachen.
Genau. Fred, ich wünsche dir auch was. Viel Spaß.
Ebenfalls.
Feier nicht so hart und bis die Tage.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.